Wir schlagen heute einen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 8. Kapitel. Und zwar lesen wir dort von Vers 26 bis zu dem Vers 39. Diese Geschichte spielt am Ende des zweiten Jahres des Dienstes des Herrn Jesus Christus im Norden, und zwar südöstlich vom See Genezareth, in dem Land der Gadarener. Aber ich lese uns einfach mal diesen Text vor. Lukas Evangelium Kapitel 8, ab Vers 26 bis Vers 39. Und sie, gemeint sind die Jünger und der Herr Jesus, und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Und als er, damit ist der Herr Jesus gemeint, ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt. Und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach, wie heißt du? Er sprach, Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine große Schweineherde, 2000 sind es gewesen, in der andere Evangelie wird davon berichtet, an dem Berg zur Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaubte, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, begleitet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener, von ihnen wegzugehen. Denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Ich möchte am Anfang noch mit uns still werden und bete. O Herr, du hast mir diese Stelle aufs Herz gelegt und nun lege ich es dir hin. Zeige du mir, was davon ich sage und weitergebe soll und wie ich es soll. Was nützt, Herr, mir meine Disposition, wenn du nicht mich anleitest? und dieses Wort uns lebendig werden lässt in unsere Herzen. Es ist ein lebendiges Wort, aber wir sind nicht so lebendig, wie wir sein sollten und können oft nicht wahrnehmen, was für Macht und Kraft deine Wort hat. So erbarme dich über uns, oh, dass dein Evangelium uns bewegt, dass dein Werk uns bewegt, dass wir, Herr, lernen, sowohl von dem, was du hier tust, aber auch uns diesen Gadarener anschaue und das Werk, was in seinem Herzen stattgefunden hat. O Herr, hilf uns, dass wir gesegnet werden können, auf unserem Weg näher zu dir hingeführt werden. Die Kinder, die Erwachsenen, wir alle miteinander, die jungen Leute. Wir haben es nötig, Herr, zu wachsen. Wir haben es nötig, verändert zu werden. Wir haben es nötig, in unserer Städte ein Zeugnis zu sein für dich, dass wir ermutigt sind, dass wir angespornt werden. O, hilf uns, nimm du mich jetzt auch an die Hand und leite mich durch deinen Geist. Herr, nur du allein kannst diese Predigt zu etwas machen, was Frucht bewirkt zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Ich danke dir aber auch dafür, dass du das tun möchtest. Amen. Nun, wir wollen diese Predigt überschreiben mit dem Titel Jesus mitten in der Finsternis. Bevor wir aber zu dem Herrn Jesus kommen, müssen wir uns zuallererst mit diesem Menschen beschäftigen. Mit diesem Gadarener. Seine Situation wollen wir uns einmal näher betrachten und wollen dabei Acht haben darauf, wie der Weg der Finsternis sich verhält. Und damit meine ich, wie der Gegenspieler Gottes handelt in einem Menschen, um ihn am Ende vollends zu zerstören. Das ist von immenser Bedeutung für alle hier, die noch nicht wiedergeboren sind. Denn sie dürfen sicher sein, dass das Werk so ähnlich vonstatten geht, wie eben auch bei diesem Gadarener, wenngleich sie nicht besessen sein müssen. Aber die Handschrift ist immer dieselbe. Von daher lohnt es sich, darauf zu achten und wahrzunehmen, wie die Situation von diesem Gadarener auch beschrieben wird. Er wird uns vorgestellt als jemand, der seine Kleider von sich geworfen hat. So lesen wir es in Kapitel 8, ganz am Anfang, in Vers 27. Er trug keine Kleider mehr. Gott zieht den Menschen an im Paradies. Er gibt ihnen Felle, um sie zu kleiden. Aber der Mensch zieht sich wieder aus. Zügellosigkeit, Haltlosigkeit ist die Handschrift der Finsternis. Wer weiß noch mal, was sich gehört? Hat keine Ahnung mehr von dem, wie man sich kleiden sollte. Für junge Menschen ist das etwas, was, möchte ich mal sagen, ganz neu ist. Wenn jemand jung ist, manchmal aber auch die Ältere, man orientiert sich an der Mode. Wer gibt mir vor, wie ich mich kleiden soll? Es ist ganz klar, die Modejournale, da kommt der Katalog und dann kommt jener Katalog. Der Geist dieser Welt ist aber ein antichristlicher Geist. Von daher wird die Kleidung, die diese Welt uns anbietet, auch keine christliche sein, sondern eine hemmungslose, haltlose, zügellose. All die Anweisungen, wie wir uns nicht nur kleiden, sondern auch uns eben äußerlich geben sollen und uns zeigen sollen, hat das Gepräge dieser Welt.
So müssen wir darauf achten. Man muss uns darüber Gedanken machen, wie wir uns kleiden, wie wir uns gegeneinander präsentieren und uns zeigen. Eines ist ganz klar, dass der, der sich darüber gar keine Gedanken macht und der gar nicht ins Gespräch mit dem Herrn geht und sich nun auch mit ihm darüber unterhält und ihn fragt, Herr, wie soll ich mich eigentlich anziehen? Dass der mehr und mehr zügellos wird, haltlos und sich den Geist dieser Welt anpasst. Ja, ich möchte sogar sagen, er fühlt sich fremd, wenn er nicht genauso ausschaut, wie alle anderen in dieser Welt ausschauen. Und er möchte so, wie die Menschen in dieser Welt ausschauen. Wollt ihr das auch? Wollt ihr euch wirklich diesem Geist hingeben? Wollt ihr wirklich die Kleiderordnung annehmen, die nun diese Welt hat? Ich glaube, dass wir gut daran tun, uns ganz neu darauf zu besinnen, wie der Herr uns anziehen möchte. Als der Gadarener dann nachher von seiner Besessenheit befreit wurde, ist er bekleidet worden, hat Kleider angehabt. Aber es ist nicht nur, dass diese Haltlosigkeit und diese Zügellosigkeit vorhanden ist, wenn nun die Finsternis sein Werk vollbringt, sondern wir lesen hier auch, dass dieser Mensch, von dem hier die Rede ist, einen Wohnort aufgesucht hat, wo er eigentlich gar nicht wohnen sollte. Er wohnte in den Gräbern, heißt es hier. Er hielt sich auf in den Gräbern. Niemand von uns, die wir hier auch uns versammelt haben, wohne auf dem Friedhof. Und doch befürchte ich, dass einige der hier Anwesenden in ihrer Freizeit und in dem, was sie hobbymäßig tun, viel mehr mit dem Tod sich beschäftigen als mit dem Leben. Viel mehr damit sich beschäftigen, Menschen umzubringen, als Menschen das Leben zu erretten. Viel mehr in den Gräbern sich aufhalten, als dass sie eben da sich aufhalten, wo man normal lebt und wohnt. Ich hoffe, dass ihr für euch begreift, was für eine Handschrift es ist. Die junge Menschen kriegen das heute einfach so hingeknallt. Da ist dieses Spiel, da ist jenes Spiel. Und es ist ja selbstverständlich, dass diese Spiele einfach darum gehen, nun im Kampf den anderen zu besiegen. Und da spritzt das Blut und da werden einfach Menschen getötet und sie gehen in die Gräber. Nun, das ist nichts Neues. Aber wenn wir die Handschrift dahinter nicht wahrnehmen, wenn wir nicht begreifen und verstehen, dass der, der da am Werk ist, uns nicht wirklich Leben bringen will, sondern genauso wie dem Gadarener Verderben bringen will, dann sind wir wirklich in großer Gefahr. Man kann sich an das gewöhnen. Man kann sich an diese Dinge wirklich gewöhnen. Und am Ende fühlt man sich nur noch wohl, wo diese Dinge nun auch vorkommen. Auch Erwachsene können sich an Gewaltfilme gewöhnen. Und es muss immer schrecklicher und schlimmer sein. Und erst dann, wenn es ganz schlimm und ganz schrecklich ist, kann man wieder zufrieden sein. Das ist die Handschrift Satans. Das ist gar keine Frage. Er führt uns in die Gräber. Er lässt uns dort wohnen, wo der Tod ist. Dort wollen wir sein, dort wollen wir kämpfen, dort wollen wir ringen. In der Finsternis. Wir müssen das verstehen, wir müssen das für uns erkennen. Wir können nicht in der christlichen Gemeinde einfach sitzen und dann nachher im Leben unter der Woche einfach so uns an der Nase herumführen lassen von dem Feind. Aus diesem Grund haben wir Gottes Wort. Er war in der Einöde, so wird es dann auch mal beschrieben. Das ist auch etwas, wo der Herr uns nie hinführen würde. Der Herr führt uns in die Gemeinschaft. Er führt uns in die Gemeinde. Der Teufel führt uns in die Einsamkeit, in die Einöde, wo ich nur noch mit mir alleine bin, wo ich kein Interesse mehr an andere habe, wo ich keine Lust mehr habe, zusammenzukommen mit den anderen Kindern Gottes. Merkt ihr den Zug? Liebe Geschwister, das geht auch unter den Kindern Gottes. Dieser Zug ist einer, der auch im Reich Gottes noch wahrzunehmen ist. Lasst uns unsere Versammlungen nicht versäumen, sagt dann eben der Hebräerbriefschreiber. Ja, das ist heute das Gleiche. Daran hat sich gar nichts geändert. Wenn die Finsternis, wenn der Satan sein Werk am Menschen vollbringt, dann führt er ihn in die Einsamkeit, in die Einöde. Und er möchte nicht, dass er aus dieser Einsamkeit herauskommt, wirklich teilnimmt an dem Leben, an den Menschen, am Reich Gottes. Bleib weg. Bleib weg. Lebe für dich. Tu, was dir gefällt, wonach du Lust hast. So einfach ist es. Dieser Mensch war nicht mehr gesellschaftsfähig. Man hat ihn binden müssen, aber er hat die Fesseln zerbrochen. Er war nicht mehr in der Lage, in einer normalen Gemeinschaft zu existieren. Er konnte sich nirgendwo mehr einordnen und unterordnen. Alle Fähigkeit dazu hatte er verloren. Das ist die Handschrift Satans. Rebellion. Ich ordne mich nicht unter. Ich bin selber der, der die Ordnung ergibt. Ich lasse mich doch nicht einfach von anderen bestimmen. Ich gehe meinen Weg und treffe meine Entscheidungen. Sind wir gesellschaftsfähig? Wisst ihr, in der Gemeinde Jesu ist eins heute weltweit das größte Problem mit, neben anderen, dass die jungen Menschen und die alten Menschen in der Gemeinde anscheinend nichts mehr miteinander zu tun haben. Dass sie nicht mehr aufeinander zugehen. Und beide Seiten wirkt hier eben nicht der Herr, sondern ein ganz anderer. Der Herr möchte, dass die Älteren, die Geschwister, die gereift sind, auf die Jungen zugehe, um sie anzuleiten, um ihnen beizustehen, um ihnen den Weg zu zeigen, den sie mit dem Herrn gehen sollen. Die ältere Schwester soll die jüngere Schwester anleiten, die ältere Brüder die jüngere Brüder. Wenn dies nicht geschieht, dann ist eines klar, dass hier der am Werk ist, der jegliche Gemeinschaft einfach zerstören will. Auch den Jungen sei es gesagt, wenn ihr nur für euch sein wollt und kein Interesse habt, von den Alten zu lernen und bei denen zu sitzen, die mehr Erfahrung haben wie ihr und auch schon mehr vom Herrn geschenkt bekommen haben wie ihr, dann ist es auch die Handschrift dessen, der euch kaputt machen will, der euch eigentlich nicht fördern will in euer Leben, sondern der euch behindern will. Wachse nicht, geh deinen eigenen Weg. Du musst nicht von anderen lernen, du kannst für dich selbst deinen eigenen Weg rausfinden. Du musst nur auf dich hören. Höre nie von anderen. Höre nur auf dich. Das ist in der Gemeinde Jesu nie der Fall. Wir brauchen einander. Die Alten brauchen die Jungen brauchen die Alten. Gemeinschaft ist notwendig. Immer wieder neu möchte ich das betonen. Wenn wir nicht füreinander da sind, auch unter der Woche, im Gebet, mal jemand anrufen, mal jemand besuchen, dann ist unsere Gemeinschaft keine wirkliche Gemeinschaft, keine, die wirklich miteinander verbunden ist, wie der im Leib die Gemeinde verbunden ist. Als Leib wird sie gesehen. Da ist eine lebendige Beziehung zueinander da. Glaubt ja nicht, dass nun eben der Pastor oder der Prediger ganz allein dafür zuständig ist. Sicherlich ist es seine Aufgabe, Besuche zu machen. Aber das ist genauso die Aufgabe der Gemeinde untereinander, dass wir in dieser Situation, wo wir so viel Kranke haben, füreinander da sind. Dass wir uns überlegen, wie können wir, dass sie da beistehen. Wo ist sie jetzt überhaupt? Wer weiß es von euch, wo sie ist? Was sie in der vergangenen Woche erlebt hat und was der Joshua erlebt hat. Sie sitzt jahrelang hier. Seit Jahren ist sie in der Gemeinde. Nun ist sie seit fast einem halben Jahr nicht mehr da. Machen wir uns darüber Gedanken? Sind wir in Gemeinschaft mit ihr oder die Inge oder die Regina? Wo ist die Regina? Wer weiß von euch, wo sie ist? Wer hat ihre Telefonnummer? Wer pflegt mit ihr Gemeinschaft? Wer hat sie auf dem Gebetszettel stehen? Das ist das Werk Gottes, dass Gemeinschaft gefördert wird. Und der Satan ist der, der sagt, ach, was interessiert mich die? Ich muss mit mir selber zurechtkommen. Ich schaffe es ja nicht alleine, glücklich zu werden und zufrieden zu sein. Erstmal bin ich dran und dann kommt der Nächste. So denkt der natürliche Mensch. Dieser Gadarener war in seinem Leben unwahrscheinlich zerbrochen. Nicht mehr gesellschaftsfähig. Er war schon seit langer Zeit in fremder Gewalt. Er trug keine Kleider mehr, hatte seine Wohnung in der Gräber, lebte in der Einöde. Da kann man Fragen stellen. Zum Beispiel, Herr, warum hast du ihn so lange Zeit, darüber wird hier in unserem Text geschrieben, dass er lange Zeit in dieser Gewalt war. Warum hast du ihn so lange Zeit in dieser Gewalt gelassen? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Es steht extra in unserem Text, in Vers 29, denn der hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt. Wir stellen uns manchmal für uns selber die Frage, warum geht das schon so lange Zeit? Es muss nicht sein, dass wir besessen sind. Es muss nicht sein, dass Menschen um uns herum besessen sind. Aber es sind die Nöte, die lange Zeit anwähren oder anhalten, andauern. Und wir stellen uns die Frage, warum dauert es so lange, dass sich nichts ändert, dass keine Besserung eintritt, kein Vorangehen möglich ist. Herr, warum wartest du so lange Zeit? Mancher in der Gemeinde fragt sich, was wir im Augenblick überhaupt für Situation haben. So viele Kranke, so viele, die kämpfen mit sich, mit ihrer eigenen Zukunft. Oh Herr, wie lange möchtest du warten, bis du einschreitest? Wie lange möchtest du noch warten, bis es besser wird, bis wir Segen erfahren und wachsen dürfen, innerlich wie äußerlich? Seht ihr das Schiff in Vers 26? Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener. In dieser Zeit, als das Schiff sich auf den Weg machte, um das Gebiet der Gadarener aufzusuchen, war der Mann, der besessen war von einer Legion von Dämonen. Legion sind 2.000 bis 6.000 Leute, ganz unterschiedliche Größeanzahl kann das sein, aber eine Menge. In dieser Zeit war dieser Mann unendlich belastet. Ich glaube, niemand von uns kann ermessen, was dieser Mann durchgemacht hat. Wie schrecklich sein Leben ausgesehen hat. Wie sehr er gelitten hat, wie er zur Schande war. Diese Narbe über Narbe an seinem Leib von all den Kämpfen, von all den Fesseln, die er aufgerissen hat. Und immer noch sitzt er da, immer noch lebt er in der Gräber, immer noch ist er nicht zu überwältigen, immer noch ist er der Furcht und der Schrecke der ganzen Umgebung. Aber das Schiff ist unterwegs. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener. Denn die Jünger kamen es vor wie ein Ausflug. Ach, wir gehen mal woanders hin. Da waren wir ja noch nie. Müssen wir auch mal gesehen haben. Ich will Ihnen nicht unterstellen, dass ich das unbedingt so in gleicher Weise gesagt habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich so ähnlich dachte. Aber versteht ihr, für den Herrn sah es ganz anders aus. Für den Herrn war die Zeit gekommen, sie war jetzt reif. In diesem Augenblick war dieser Mann, dieser Besessene, so sehr von der Finsternis ergriffen, dass alle anderen nicht mehr in der Lage waren, ihm zu helfen. Mittlerweile war das zum Problem in der Stadt geworden. Er war zum Gespräch geworden unter den Menschen. Es gab wahrscheinlich in Israel kaum andere, in einem anderen Evangelium sind es ja zwei, die so sehr Furcht und Schrecke verbreitet haben, wie diese beiden Besessenen. In ganz Israel gab es keine andere, die so sehr unter der Macht der Finsternis litt. Ich möchte, dass ihr das versteht. Und ich möchte, dass ihr es begreift, dass Gott manchmal es zulässt, dass wir in entsetzliche Nöte kommen. Natürlicher Art, manchmal durch Umstände. Und dann dazu kommt eben diese Angriffe von der Finsternis. Und Gott lässt es zu. Und Gott handelt nicht sofort. Und die Not in unserem Herzen wird immer größer und immer schrecklicher. Und wir von uns aus sagen, es ist schon längst Zeit, dass ich etwas tun muss. Ich verstehe Gottes Wege nicht und Gottes Zeitplan gleich zweimal nicht. Von daher ist es so wichtig, dass wir solche Geschichten für uns lesen und dass wir sie für uns wahrnehmen. Jetzt ist er unterwegs. Jetzt kommt er. Er hat ihn die ganze Zeit gesehen, diesen Gadarener oder diese zwei Gadarener. Er hat sie die ganze Zeit gesehen. Er hat die ganze Zeit seine Hand über sie gehalten. Vergesst ja nicht, wenn der Satan freien Lauf hat, zerstört er sofort. Er hat kein Anliegen, jemand am Leben zu erhalten. Er zerstört sofort. Der Herr hat es nicht zugelassen. Der Herr hat seine Hand über diese zwei Besessene gehalten. Das ist das oft, was wir nicht wahrnehmen. Wir wissen nicht, was möglich wäre, wenn der Herr wirklich der Finsternis freie Lauf lassen würde. Deswegen sind wir oft so undankbar. Wir rechnen immer von dem, was wir im Augenblick erlebe und erfahre und sage dann, Herr, das ist so schrecklich, was ich jetzt erlebe und erfahre, dass ich nur daraus schließen kann, dass du dich nicht um mich kümmerst. Und der Herr sagt von seiner Seite aus, ich halte deine Hand über mich, über dich. Ich behüte dich. Der Feind kann nicht weiter bis zu einer gewissen Stelle. Das hatte der Herr am Satan gesagt in Bezug auf Hiob. Du rührst nicht sein Leben an. Du rührst nicht sein Leben an. Bewahrung. Nun sagt ihr, das ist doch keine Bewahrung. Der Hiob war der unglücklichste Mensch auf der ganzen Erde. Wo kann man da von Bewahrung reden? Und doch, er wurde bewahrt. Ich frage dich, ob du merkst, dass du bewahrt wirst. Ich frage dich heute, ob du Gottes Hand über dich auch ausgestreckt siehst. Oder ob du nur darüber dich beklagst, was im Augenblick in deinem eigenen Leben Schwieriges geschieht. Vergessen wir nie diese zwei besessene Gadarener. War Gottes Beute von Anfang an, von Grundlegung der Welt erwählt. Von Grundlegung der Welt erwählt. Und nun war die Zeit reif. Und nun kommt der Herr Jesus Christus und bewegt sich in dieses Land auf diese Menschen, auf diesen einer, wie es hier beschrieben wird, zu. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Und als er ans Land gestiegen war, jetzt ist er schon da. Nun, siehst du ihn, dass er da ist, dass er ausgestiegen ist, um bei dir sich um das Rechte zu kümmern und zu helfen? Er hat sich extra auf den Weg gemacht, um dich aufzusuchen, um nach dir zu sehen, um sich um deine Nöte zu kümmern. Er hat sich extra aufgemacht. Und er steigt aus. Und er redet. Diese Geschichte ist eine einzigartige Geschichte und ein Bericht von der Überlegenheit Christi in Bezug auf seinen Sieg, über die Finsternis. Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen. Der kam normalerweise nicht freiwillig irgendwo hin. Der ging dahin, wo er wollte. Der überfiel die, die er überfallen wollte, und hat die beraubt, die er berauben wollte, und hat sie geängstigt, die er ängstigen wollte. Und jetzt kommt er. Jetzt kommt er auf einmal zu dem Herrn Jesus Christus. Na, wahrscheinlich will er kämpfen. Wahrscheinlich will er doch versuchen. Eine Legion von Dämonen, tausende von Dämonen. 2000 Schweine, 2000 Stürze in der Abgrund. Nun will er kämpfen. Will er das wirklich? Nein, er will es nicht. Er will es ganz und gar nicht. In dem Augenblick, als er bemerkt, dass der Herr Jesus Christus dort an Land gestiegen ist, weiß er darum, dass seine Zeit vorüber ist. Als aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Er hat wahrlich nicht viel mit ihm zu tun, denn er ist auf der anderen Seite. Sohn Gottes des Höchsten, ich bitte dich, quäle mich nicht. Kein Kampf, keine Auseinandersetzung. Sofortige Aufgabe, sofortige Kapitulation. Sofortige Kapitulation. Mensch, wenn ich das euch nur so mit aufs Herz legen könnte in all eure Auseinandersetzungen und auch bei mir selbst. Als Jesus aus dem Boot stieg und ans Land kam, sofortige Kapitulation. Wenn der Herr Jesus in mein Leben tritt, sofortige Kapitulation. Egal, was auch immer uns plagt, egal, was auch immer uns das Leben schwer macht, egal, wer auch der Gegner ist, lass ihn nur kommen, den Herrn Jesus Christus. Und der Feind muss sich ergeben. Das ist nun aber zugleich auch für mich mein Problem, was ich in meinem Leben erfahre und was ihr in eurem Leben erfahrt. Wo ist er nur, der Herr Jesus Christus? Bitte ich ihn wirklich ans Land zu kommen? Suche ich ihn? Herr, komm, besuche mich. Tritt du jetzt zu mir in mein Leben. Erhebe du dein Wort gegenüber denen Schwierigkeiten, die ich habe. Du musst nicht besessen sein, aber du hast Schwierigkeiten. Wer hat keine Schwierigkeiten? Wer hat keine Kämpfe? Wer hat keine Probleme? Wer hat keine Auseinandersetzungen? Wer nicht? Und trotzdem, unser Weg ist nicht einer, dass wir sagen, Herr, komm. Oh Herr, komm. Herr, ich bin erlegen. Ich bin am Rande. Ich stehe vor der Klippe. Ich stürze bald ab. Ich kann ja gar nicht mehr weiter. Das merken wir nicht. Und deswegen rufen wir nicht nach dem Herrn. Viele leben lustig weiter. Bis zum letzten Tag, bis zum letzten Schnaufer leben sie weiter. Lustig, fröhlich feiern sie ihre Feste, singen, lassen sich vom Fürst dieser Welt ihren Kurs vorgeben und gehen so verloren. Und sie rufen nie in ihrem Leben, Herr, komm. Herr, begib dich auf den Weg zu mir. Herr, steige du in mein Leben hinein und rede du mit deinem Wort. Hast du es je gesagt? Habt ihr es für euch gesagt? Habt ihr es ernst in eurem Herzen empfunden, die Not, eure eigene Sünde und die Verlorenheit? Die hässliche Fratze Satans? Das Verderben und die Zerstörung, die er anrichtet? Was hilft? Es hilft nur, dass der Herr Jesus aussteigt. Es hilft nur, dass er sich auf den Feind zubewegt. Können wir für uns so ihn suchen? Haben wir das Verlangen, dass er kommt? Da sind wir immer noch dabei, unser eigenes Leben für uns zu ordnen, für uns in Ordnung zu bringen, für uns schön zu machen. Wenn er kommt, muss der Feind ziehen. In Vers 33, da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Schweine. Mir geht es nicht um Besessenheit heute Morgen. Mir geht es um die Kraft Jesu, unser Leben zu ordnen. Und das ist die Not, die ich meine wahrzunehmen in unserem eigenen Leben, dass wir gar nicht den Herrn Jesus Christus so sehr erkannt haben, dieser Retterqualität, in dieser Macht, unser Leben zu ordnen und zu verändern. Dass wir nicht mehr zügellos und haltlos sind und nur nach unserem eigenen Ego, nach unserem eigenen Wille unser Leben führen, sondern dass wir uns zu seinen Füßen setzen. Das ist am Ende, was geschehen ist, als der Herr ihn befreit hat. Nun setzt er sich zu den Füßen Jesu hin. Nicht nur das, er will bei ihm bleiben. Wisst ihr, was das heißt? Dass er ein Verlangen nach ihm hat. Ich liebe ihn, ich möchte bei ihm bleiben, ich suche ihn, ich möchte da sein, wo er ist. Das bewirkt der Herr Jesus Christus, wenn wir mit ihm leben und Gemeinschaft haben, wenn wir ihn suchen oder wenn er uns sucht. Setzt ihr euch zu den Füßen des Herrn Jesu hin? Wo sitzt ihr unter der Woche? Wer hat eure Aufmerksamkeit? Wer hat euer Herz? Wer hat eure Gedanken? Wer hat eure Fantasie? Man kann Fantasie für vieles gebrauchen. Man kann es gebrauchen, wenn man im Haus etwas macht, wenn man Spiele macht, wenn man sonstige Erledigungen unternimmt. Aber man kann auch Fantasie gebrauchen, um das Wort Gottes zu ergründen. Sitzt ihr zu den Füßen Jesu? Seid ihr gekleidet? Seid ihr Menschen, die bei ihm sein möchten? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wessen Geist treibt uns an, der Geist Gottes? Oder sind es die Begierden unseres Fleisches, die uns antreiben? Der Geist Gottes führt uns zu den Füßen Jesu. Ich würde ihn am liebsten einladen, diesen Mann, von dem hier die Rede ist, dass er uns ein Zeugnis geben könnte, was es für ihn bedeutet hat, nun zu den Füßen Jesu zu sitzen und ihm zuzuhören und von ihm zu lernen. Ich habe den Eindruck, dass, nun möchte ich mal gerade zu den Kindern Gottes sprechen, dass das Elend, von dem wir herausgerettet worden sind, uns nicht wirklich in seiner ganzen Gewalt vor Augen steht. Und dass wir im Grunde genommen von daher auch gar nicht so dankbar sind und freudig, nun zu ihm zu kommen und sage: Herr, du hast mich aus dem Elend herausgebracht, aus der Gosse, aus der Grube, aus meinem Dreck, aus meinem Blut, aus meinem Schlamm hast du mich gezogen. Und jetzt darf ich rein sein, jetzt darf ich geheiligt sein, jetzt habe ich Vergebung, jetzt bin ich auf dem Weg in die Herrlichkeit, jetzt setze ich mich zu dir hin. Geht es euch so? Für diesen Mann, der hier rettet worden ist, für diesen Gadariner, war das gar keine Frage. Er setzt sich zu den Füßen Jesu, begleitet und vernünftig. Ich bin gleich am Ende von meiner Predigt angelangt. Er ist nun gesund in seinem Verstand und in seinem Denken. Bringt ihr das miteinander zusammen? Wenn jemand, der gesund ist in seinem Verstand und in seinem Denken, wird sich immer zu den Füßen Jesu hinsetzen. Ja, ich möchte sogar sagen, er wird immer mehr die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erstreben, wer gesund ist im Verstand und in seinem Denken. Nun erhebt die Welt ihre Stimme und sagt: Das stimmt doch gar nicht. Der gesund ist in seinem Verstand und in seinem Denken, der kümmert sich um die Welt. Und der hat ein Interesse daran, was modern ist. Der muss hören, was aktuell ist. Der muss sprechen können, mitreden können, die Themen, die diese Welt beherrscht. Ob das nun bei den jungen Leuten ist oder bei den Erwachsenen, da muss ich mitreden können. Wenn ich da nicht mitreden kann, dann bin ich ein Outsider. Dann lachen mich meine Klassenkameraden aus. Seid ihr so? Seid ihr gesund in eurem Verstand und in eurem Denken? Viele sagen: Oh, ich möchte richtig gesund sein. Aber sie setzen sich nie zu den Füßen Jesu. Ich möchte richtig lieben können. Sie setzen sich nie zu den Füßen Jesu. Ich möchte die Wahrheit erkennen, aber sie gehen nie zu dem, der die Wahrheit ist. Ich möchte leben, aber sie gehen nie zu dem, der Lebe und volle Genüge bringt. Sie gehen zu dem, der sie zerstört und sage: Gib mir Leben. Oh, dein Leben möchte ich haben. Ist das nicht merkwürdig? Gesund im Verstand und im Denken. Und das muss nicht unbedingt nur die jungen Leute betreffen mit all ihren Eigenarten, die sie haben, wenn wir immer über die Computerspiele schimpfen, sondern das kann eben auch sehr wohl bei den Erwachsenen sein. Oh, wie viel Zeit vermöge wir zu verbringen mit den alltäglichen Pflichten, in Anführungszeichen, die wir haben. Dinge, die uns als wichtig erscheinen, die unsere Zeit auffressen. Da polieren wir das und da tun wir das abstauben und da schauen wir nochmal nach etwas, was wir da oder dort hinstellen können. Im Garten gibt es was Neues zu kaufen. Das ist unendlich. Die Zeit reicht gar nicht aus, um das alles zu erledigen. Aber derjenige, der gesund im Denken und im Verstand ist, der wird sagen: Das Erste, was ich brauche, ist, dass ich mich zu den Füßen Jesu hinsetzen muss. Wenn ich das nicht tue, wird mein ganzer Tag einer sein, der mich in die Irre führt. Mein Weg, meine Gedanken, meine Absichten dann. Das ist gesundes Denken. Das treibt mich zu Jesu und zum Wort Gottes hin. Wir müssen gesund werden. Wenn wir als Gemeinde für Menschen da sein wollen, die krank sind, die Kranken bedürfen eines Arztes, sagt der Herr Jesus, müssen wir gesund sein. Wenn hier Leute reinkommen und sie können wenn sie zu uns kommen, vielleicht lernen, wie man ein Haus schön einrichtet, wie man einen Garten pflegt, wie man Auto putzt und repariert, wie man Geld verdient, wie man sich kleidet. Aber sie können nicht lernen von uns, die Bibel zu verstehen. Wir setzen uns nie mit ihnen hin und schlagen die Bibel auf. Wir sagen nie, komm, lass uns zu dem Herrn Jesus gehen und beten. Und wir bringen ihm jetzt all das, worüber wir geredet haben. Was lernen sie dann von uns? Sollen sie das lernen? Was lernen die Menschen von uns, die mit uns Gemeinschaft haben? Die mit uns zusammen sind? Lernen sie von uns wirklich den Herrn Jesus Christus kennen? Bringen wir sie mit zu dem Herrn Jesus Christus? Sagen wir, komm, wir gehen in das Haus Gottes. Wir gehen in die Gemeinde. Wir hören das Wort Gottes. Komm, wir gehen zusammen zur Gebetsstunde, zur Bibelstunde. Komm, wir gehen und singen für den Herrn Jesus im Krankenhaus. Wir gehen und sind am Büchertisch. Dieser Mann hat das genau gewollt. Er wollte bei Jesus sein. Und der Herr Jesus gibt ihm einen Auftrag, der unser Auftrag ist. Kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Manchmal denke ich, wenn Menschen in unsere Häuser kommen, erzählen wir, was wir Großes tun. Ist es nicht so? Wenn ich erzählen soll, was Jesus Großes an mir getan hat, dann muss ich ja schon mal ganz klein werden. Dann muss ich jemand bekennen, du, ohne den Herrn Jesus kann ich gar nicht leben. Ohne den Herrn Jesus bin ich nicht lebensfähig. Wenn Menschen in unser Haus kommen, wovon reden wir dann? Geh in dein Haus, sagt der Herr Jesus. Erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Ist das unser Auftrag, unser Zeugnis? Wir reden nicht von uns. Wir reden nicht von dem, was wir können. Wir reden von dem, was Gott kann. Rede von dem, was der Herr Jesus Christus an uns vollbracht hat. Und das tat er und er verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Wenn das nicht mehr unser Auftrag ist, sind wir Salz, was fade geworden ist. Wenn wir über uns reden können, aber über den Herrn Jesus nicht reden können, sind wir wirklich Salz, was fade geworden ist. Das ist gefährlich. Was macht man mit dem Salz, was fade geworden ist? Man wirft es weg, sagt der Herr Jesus. Es taugt nicht zu seiner eigenen Berufung. Es wird es nicht mehr. Wir sind das Licht dieser Welt. Wir haben nur einen Auftrag, von dem zu reden, der uns errettet hat. Und ihn in die Mitte zu stellen. Das fällt uns schwer, das weiß ich, das geht mir genauso. Es ist viel einfacher, sich selber in die Mitte zu stellen. Das habe ich getan. Und das habe ich auch getan. Schau, dahinter, da habe ich auch noch was getan. Aber zu sagen, das hat der Herr für mich getan, das habe ich nicht selber machen können. Ich habe mir meine Sünde nicht vergeben können. Ich habe diese Bibel nicht geliebt und ich habe sie eigentlich auch nicht gemocht. Aber dann hat der Herr mir mein eigenes Herz verändert. Und jetzt lese ich sie mit Freude. Ich habe nie einem Menschen vergeben können, sondern ich habe mir das alles notiert, wo er sich gegenüber mir falsch verhalten hat. Dann ist der Herr Jesus gekommen und hat mir vergeben. Und jetzt kann ich anderen vergeben. Ich muss nicht mehr aufrechnen. Ich kann sie lieben, so wie sie sind. Das ist ein Zeugnis, das ist ein wunderschönes Zeugnis. Und es hat der Gadarener in seiner Heimatstadt unter schwierigste Bedingungen weitergegeben. Denkt nur daran, wenn sie ihn gesehen haben, haben sie nicht ihn gesehen. Und was ihm widerfahren ist an Befreiung und Erlösung, sondern sie habe ihre 2000 Schweine gesehen. Versteht ihr? Sie habe gesehen, das ist der aus dessen, also weil der gesund worden ist, sind unsere Schweine verreckt, so mal also übertragen aufs Deutsche. Ne? Der ist gesund worden, aber unsere Schweine sind verreckt. So habe sie ihn gesehen. Geh weg von uns, habe sie zu Jesus gesagt. Das ist nicht einfach, so ein Zeugnis zu sein und so auch dann vom Herrn Jesus zu reden, was er mir Großes getan hat. Wenn er dann gekommen ist und hat davon gesprochen, dann haben die ihm gesagt, aber Moment mal, aber unsere Schweine sind draufgegangen. Wir haben nur Verlust gehabt. Versteht ihr? Keine einfache Aufgabe, wo der Herr ihn da also hingeschickt hat. Und doch hat er sie auf angenommen. Nehmen wir die Aufgabe an, die der Herr uns gibt. Glaubt ihr, dass die Menschen in eurem Ort von Jesus gerne hören wollen? Nein, sie wollen nicht gerne hören von dem Herrn Jesus. Für sie ist es genauso. Er ist eigentlich für ihren Verlust zuständig. So denken sie in ihrem Zustand, wenn sie noch gar nicht wiedergeboren sind. Das ist der, der für meinen Verlust zuständig ist. Aber nicht für meinen Gewinn. Und trotzdem, durch Gottes Gnade kann es geschehen. Und ist es dort sicherlich geschehen, dass Menschen in der Heimatstadt von diesem Besessenen errettet worden sind. Und die gleiche Kraft und Erlösungsmacht erfahren haben wie dieser Besessene selbst. Nun, das ist unser Auftrag. Bitte, wenn wir mitte in der Nöte sind und nun drinstecke und sage, ob als Familie, ob als Gemeinde, wie lange noch, Herr, wie lange noch, dann lasst uns daran denken, wie lange Zeit der Herr diesen Mann unter diese Umstände hat leben lassen. Und doch war seine Hand über ihm. Und so ist die Hand des Herrn über uns. Und er wird zur rechten Zeit Helfer und Einschreiter zu uns kommen, ans Land steigen und retten und segnen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir danken dir für dein Werk. Wir verstehen dein Werk nicht in allem. Wir verstehen nicht immer die Abläufe, besonders auch die zeitlichen Abläufe. Wir können nicht ergründe, warum gewisse Nöte in unserem Leben zugelassen werden. Kämpfe und Schwierigkeiten, Feinde, Unglück. Aber Herr, wir wissen, dass du das Rad der Zeit drehst. Deine Zeit, sie ist bestimmt, Herr. Sie ist geregelt und geordnet, Herr. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das dürfen wir wissen, Herr. O, hilf uns, dass wir noch viel demütiger sein können in Bezug auf unsere eigene Erkenntnis oder auch von unserem Wissen oder von unserer Intelligenz, dass wir nicht anmaßend sind, nicht stolz, nicht hochfertig, übermütig, sondern dass wir uns zu deine Füße setzen. Und dass wir wissen, dass wir deine Anleitung brauchen. Ja, Herr, schenke, dass wir in der neuen Woche uns zu deine Füße setzen, gesund in unserem Denken und in unserem Verstehen werden. Die Welt prägt uns, Herr. Der Fürst dieser Welt möchte uns mit seinen Gedanken erfüllen. Wir sind oft so hilflos. Unser Herz ist oft so voll von Nichtigem, von Vergänglichem, von Dingen, die keine Bedeutung haben. O, fülle du unser Herz mit dem, was recht und rein und wahrhaftig und lobenswert und Tugend ist, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns Gedanken über dein Reich, über dein Werk machen, über dich. Und danke wir dir, Herr, für dein Wort und befehle uns in deine Hände. Amen.